Hallo und willkommen zur 79. Episode von Nintendo Nauten. Mein Name ist Thomas und bisher ist das Jahr newsmäßig eher beschaulich gestartet, bis dann eben Nintendo eine echte, lange Nintendo Direct raushaute, und zwar die erste seit September 2019. Doch auch kurz danach gab es interessante News, es war ja auch die BlizzCon. Und Blizzard gab zum Beispiel bekannt, dass die Spielesammlung Blizzard Arcade Collection für PS4, Xbox One und Switch ab sofort in Europa erhältlich ist. Sie enthält Klassiker von Blizzard aus den 1990ern, Lost Vikings 1, Rock'n'Roll Racing und Black Thorn. Alles auch Spiele, die für den Super Nintendo damals erschienen sind. Außerdem wird Diablo 2 Resurrected dieses Jahr für Switch veröffentlicht. Das freut mich sehr, denn das Diablo 2 ist einer der ganz großen Videospielklassiker. Und jetzt, gut 20 Jahre nach Release, davon ein Remaster spielen zu können, ist Hammer. Das Remaster bietet dann auch keine Sprites mehr, sondern komplett physikbasiertes 3D-Rendering, dynamische Beleuchtung, überarbeitete Animationen und Magieeffekte und sämtliche Zwischensequenzen wurden von Grund auf neu erstellt. Das ist Hammer. Ja, weil man hat ja so oft bei Remastern, dass die Videos noch im alten Format vorliegen und deswegen so ein Stilbruch entsteht und dass die hier jetzt neu erstellt werden. Das ist ganz, ganz, ganz groß. Freue ich mich also drauf. Windjammer 2 soll in diesem Jahr für die Switch kommen und da ich den Vorgänger super gerne gespielt habe, bin ich richtig auf diesen Nachfolger gespannt. Windjammer ist so ein Arcade Sportspiel, was aus der Vogelperspektive gespielt wird. Mit einem Frisbee versucht man dann in die Tore des Gegners zu treffen. Je nachdem, welche Torzone man trifft, kriegt man unterschiedliche Anzahl an Punkten. Man sucht sich einen Charakter aus und spielt dann eben im 1 gegen 1, wobei jeder Charakter andere Vor- und Nachteile bezüglich Kondition, Kontrolle oder Geschwindigkeit hat. Außerdem besitzt jeder Charakter einen individuellen Spezialangriff. Wie im Vorgänger wird auch Windjammer 2 einen Arcade-Modus haben, in dem man gegen die KI die Meisterschaft gewinnen kann, aber auch der Multiplayer soll irgendwie verbessert werden, besseres Online-Play soll ermöglicht werden, deswegen hat man irgendwie einen Rollback-Netcode implementiert, damit eben die Online-Duelle mit schneller Action reibungsloser ablaufen werden. Windjammer 2 kommt dann auch nicht mehr in diesem Pixel-Retro-Look daher, sondern bietet wunderschöne handgezeichnete Grafiken in HD-Auflösung. Den Ankündigungstrailer habe ich in den Shownotes verlinkt. Crash Bandicoot 4 It's About Time wird am 12. März 2021 für PS5, Xbox Series X und Switch in Europa auf den Markt kommen, während das Spiel auf PS5 und Xbox Series X mit 4K-Auflösung, 60 Frames und kürzeren Ladezeiten sowie 3D-Audio daherkommt. Bin ich jetzt mal gespannt, wie weit die Switch-Variante da abgespeckt sein wird. Bisher ist nur bekannt, dass das Spiel auf der Switch im TV-Modus 1080p und 30 Frames per Second bieten wird und im Handheld-Modus 720p mit auch 30 Frames. Wenn das die einzigen Änderungen sind, dann könnte man wahrscheinlich als Switch-Only-Kunde gut damit leben, auch wenn ich diese 30 Frames beim Jump'n'Run schon sehr ärgerlich empfinde. Aber Crash 4 hatte ich für eine sehr gelungene Fortsetzung gespielt, das letzte Mal für die One durch. Und werde dann wahrscheinlich dann im nächsten Monat dann auch einfach mal darüber nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen, da ja dann endlich das Spiel auch für die Switch erscheint. Kommen wir aber jetzt zu Nintendo Direct. Da waren die Erwartungen riesengroß. Schließlich gab es anderthalb Jahre keine und die Laufzeit von 50 Minuten ließ auch riesengroßes, tolles erwarten. Was hat Nintendo für dieses Jahr vor und wie können sie uns überraschen? Ich muss aber zugeben, dass ich den Anfang gehasst habe, abgrundtief gehasst habe, denn als großer Xenoblade Chronicles Fan dachte ich einen Moment lang, dass ein neuer DLC oder gar Teil 3 angekündigt wird und stattdessen stellte sich der Trailer nur als eine weitere Smash-Ankündigung heraus. Das fand ich fies, ja, denn als Rex meinte, dass er Pyra irgendwie sucht und die verschwunden sei, und da dachte ich, dann baut jetzt so langsam eine Story für ein DLC auf, wo man dann eben Pyra sucht, und stattdessen taucht die am Ende vom Trailer auf und sagt, dass sie eine Smash-Einladung erhalten habe. fand ich ein riesengroßer Trollversuch von Nintendo. War wirklich sauer. Für Smash-Fans ist es dagegen sicher cool, ab März dann als Pyra und Mythra kämpfen zu können, sofern man sich den Kämpferpass kauft. Leider wurde aber kein Pyro-Amiibo angekündigt, der meinen Schmerz hätte etwas lindern können. Frag mich sowieso, warum weder Pyra noch Rex bisher einen Amiibo bekamen. Fall Guys Ultimate Knockout soll ab Sommer 2021 für Switch erhältlich sein. Fall Guys lässt Horden von Teilnehmern online in Hindernisparcours aufeinander los. Das Ganze ist so als Battle Royale angelegt, sprich am Ende mehrerer Runden kann es nur einen Sieger geben. Auf PS4 war das letzten August so ein richtiger großer Hit, aber gefühlt hat die Begeisterung nachgelassen und ob ein Switch-Release im Sommer die Flamme neu entfacht, müssen wir abwarten. Mit Outer Wilds wurde ein weiterer Indie-Hit für Switch angekündigt. 2019 bekam das Spiel auf PC und in anderen Konsolen viel Lob. Ich spielte es auch mal im Game Pass an und deswegen fiel mir jetzt auch im Trailer auf, dass ich die Switch-Grafik auf einmal so schlecht fand. Hoffentlich wird das bis zum Release noch verbessert. Grundsätzlich spielt ihr eine Zeitschleife immer und immer wieder. Ihr seid Mitglied des Weltraumprogramms Outer Wild Ventures und sollt anderen Welten bereisen, die ihr dann eben erkunden sollt. Der Haken ist nur, dass ihr dafür nur 22 Minuten Zeit habt, denn dann explodiert das Sonnensystem und eure Reise beginnt von vorn. Dieser Prozess wird bis in die Unendlichkeit wiederholt. Ihr plant also künftige Runs mit der Zeit genauer. Euer ultimatives Ziel ist natürlich herauszufinden, warum das Sonnensystem explodiert und wie ihr das verhindern könnt. Ihr startet also nach 22 Minuten immer wieder auf derselben Stelle, aber im Bordcomputer wurden glücklicherweise alle Hinweise des letzten Runs gespeichert. So entdeckt ihr nach und nach die ganze Geschichte und könnt euch darauf einlassen und eure Rückschlüsse ziehen. Ab Sommer könnt ihr das dann selber auf der Switch ausprobieren. Mit Famicom Detective Club The Missing Hire und Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind kündigte Nintendo ein Visual Novel Doppelpack an, welches am 14. Mai 2021 in Europa in englischer Sprache für 59,99 € erhältlich sein soll. Persönlich kann ich mit Visual Novels wenig anfangen, sind mir zu wenig Spiel, wenn man so will. Kriminalfälle zu lösen klingt aber eigentlich interessant. Und wie der Name vermuten lässt, handelt es hier um Remakes der beiden Famicom-Spiele aus den Jahren 1988 und 1989. Für NES, der europäischen Variante des Famicoms, wurden die Spiele nie umgesetzt und so könnt ihr diese erstmals auf der Switch in Europa erleben, glücklicherweise in HD-Optik. In einem kurzen Trailer wurde Samurai Warriors 5 für Switch angekündigt, welches im Sommer erscheinen soll. Ich selber bin kein Fan der Musou-Spiele und eigentlich spiele ich aus dem Genre nur Ableger wie Hyrule Warriors oder Dragon Quest Heroes. Folglich hält sich meine Vorfreude in Grenzen, aber es gibt unter den Hörern sicher einige Fans des Genres, für die ich mich dann freue. Breites Angebot an Switch-Spielen ist am Ende immer gut für uns alle. Richtig abgeholt hat mich dagegen die Ankündigung von Legend of Mana. Das Spiel kam ursprünglich vor 21 Jahren für PlayStation 1 raus, aber leider nie in Europa. Und ich weiß noch, wie ich damals ständig in Videospielzeitschriften die Screenshots sah und es unbedingt spielen wollte, aber eben nie konnte. In diesem Sommer erscheint dann das Remaster für PS4 und Switch und es sieht verdammt gut aus. Die handgezeichneten Hintergründe werden in HD dargestellt und sehen immer noch wunderschön aus. Die Spielfiguren behalten aber ihren Pixel-Look, was die absolut richtige Entscheidung ist, denn meist sehen ehemalige Pixelfiguren in HD einfach nur doof aus. Ich weiß, dass das Spiel nicht das beliebteste der Reihe ist. Damals wollten viele einfach eine Fortsetzung von Secret of Mana und genau das ist es nicht, denn hier hat es andere Elemente, so Weltenbauelemente, denn die Weltkarte ist eigentlich leer. Es gilt also auf euren Reisen besondere Artefakte zu finden, die ihr dann auf der Karte platzieren könnt und so eben Städte und Dungeon erscheinen lässt, die ihr dann erkunden könnt. Hat also ein sehr eigenes Spielprinzip, aber immerhin kann sich bald jeder selbst davon ein Bild machen, wenn das Spiel am 24. Juni im Nintendo eShop erscheint. Es gab einen neuen Trailer zu Monster Hunter Rise, welches am 26. März exklusiv für Switch erscheint. Es wird ab dem Tag auch immer eine Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition geben. Joy-Cons und Dock haben eine passende Lackierung vom Spiel. Außerdem ist ein Download-Code für Monster Hunter Rise sowie der Deluxe-Kit-DLC enthalten. Auch wird es einen Pro-Controller in dieser Lackierung geben. Mit der Ankündigung von Mario Golf Super Rush hat mir Nintendo einen großen Gefallen getan. Ich finde, Golfspiele total entspannend und gerade Mario Golf hat seit Ewigkeiten einen besonderen Platz in meinem Herzen. Passend zur Switch könnt ihr normal per Controller spielen oder auch die Bewegungssteuerung der Joy-Cons nutzen und diese dann wie ein echter Golfschläger halten. Wer es etwas hektischer haben möchte, kann in Speed Golf sich mit anderen Charakteren battlen und versucht zeitgleich mit den anderen Spielern, um so ein Wettrennen letztendlich zu laufen, um als erstes nachher einzulochen. In dem Modus können dann auch Items wie Stern- oder Spezialschläge eingesetzt werden, die euch einen Vorteil verschaffen. Also das klingt nach sehr hitzigen Multiplayer-Abenden, gerade im Local Co-op wäre das sicherlich sehr spaßig. Mein Interesse hatte das Spiel aber mit der Ankündigung des Story-Modus, wo ihr als Mii spielt und nach euer Golftalent entwickelt. Wie das geht? Nun, ihr sammelt Erfahrungspunkte in Golfpartien und verbessert zu euren Golfer und die entsprechenden Fähigkeiten, wo ihr dann eben diese Punkte dann verteilt. Nach den Spielen könnt ihr dann auch mit verschiedenen Charakteren des Pilzkönigreichs interagieren und ich hoffe so sehr, dass dieser Story-Modus ausgereifter ist als der sehr rudimentäre, den es bei Mario Tennis für Switch gab. Für mich bleibt wohl Mario Golf Advance Tour das beste Spiel der Reihe, da es da eine Kampagne hatte, die wie ein richtiges Japano-Rollenspiel wirkte, inklusive nett erzählte Geschichte und alles. Also wenn ihr da mal die Gelegenheit habt, das zu spielen, solltet ihr es ausprobieren. 25. Juni erscheint dann der neueste Switch Mario Golf Vertreter. 2K veröffentlicht am 24. März Tales from the Borderlands für Switch. Dabei handelt es sich um keinen Ego-Shooter, sondern um ein episodisches interaktives Point-and-Click-Adventure basierend auf der Borderlands-Reihe. Entwickelt wurde das Spiel ursprünglich im Jahr 2014 von Telltale Games. Kurz nach der Präsentation wurde dann noch Capcom Arcade Stadium veröffentlicht, eine Sammlung von bis zu 32 der beliebtesten Arcade-Klassiker von Capcom. Wie also nochmal Golden Ghost, Strider 1941 oder Street Fighter 2 spielen will, der kann das tun. Als Neuerungen kann man diese Spiele dann kann man die Zeit zurückdrehen, Spieltempo anpassen oder auch eben die Schwierigkeitsgrade anpassen. Die Spiele werden dabei wohl in so lokalen Packs verkauft und stehen also jetzt nicht direkt alle zur Verfügung, sondern man kauft einzelne Packs und kann sich quasi dann selber entscheiden, welches dieser Spiele man haben möchte. Man kann natürlich auch einfach alle Packs kaufen, dann hat man Zugriff auf alle 32. Das Remaster von Stubbs the Summy in Rebel Without a Pulse erscheint am 16. März und es ist eine Neuauflage des Original-Xbox-Spiels aus dem Jahr 2005. Ihr spielt diesmal Zombies und müsst Menschen töten, also die Rollen sind etwas verdreht. Ich kann mich aber an das Spiel echt nicht erinnern, deswegen kann ich dazu auch keine Anekdote oder irgendwie sowas erzählen. Grasshopper gibt bekannt, dass das Actionspiel No More Heroes 3 am 27. August in Europa auf den Markt kommt. Neuer Trailer gab es auch dazu und der ist in den Shownotes verlinkt. Mit Neon White wurde ein Ego-Shooter mit Plattformelementen für Switch angekündigt. Man spielt Neon White, einen Attentäter, der aus der Hölle auserwählt wurde, um mit anderen Dämonenkillern um eine Chance zu konkurrieren, dauerhaft im Himmel leben zu können. Sammel Seelenkarten, um deine Feinde anzugreifen oder lege sie ab, um einzigartige Bewegungsfähigkeiten zu nutzen. Kämpfe um Bestzeit, indem du die Karten geschickt kombinierst und so gewaltige Abkürzungen entdeckst. Das sah so vom Konzept interessant aus, also ständig sich in den Karten wechseln, Feinde ausschalten und sehen, wie man am schnellsten durch Level kommt. Werde ich mal ein Auge behalten. Release ist für Winter 2021 angestrebt. Mit DC Superhero Girls Teen Power wurde ein neues Action-Superheldenspiel im Comic-Look gezeigt. Dank des Comic-Looks hatte ich dann sogar Interesse. Woher dieser Look kommt, liegt einfach daran, dass das Spiel auf der Animationsserie DC Superheroes basiert. Deswegen macht das auch alles Sinn. Scheint ein normales Action-Spiel, Action-Adventure zu sein, wo man aus den Heldinnen wählt, die jeder andere Spezialangriffe hat und wo man halt eben, wo es am Ende darum geht, die Bösewichte zu vermöbeln. Der Story-Kniff ist dann, dass alle Heldinnen im Teenager-Alter festsitzen und in der Metropolis High School in die Schule gehen. Also lernt Wonder Woman, Batgirl, Catwoman und so weiter als Teenager kennen. Spiel erscheint am 4. Juni für die Switch. EA zeigte noch Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville Complete Edition, welches am 19. März für Switch erhältlich sein wird. Ich nehme an, das ist so wie die alten Plants vs. Zombies Garden Warfare und sowas, einfach so Mission und Multiplayer-Action, Kostenpunkt 39,99. Ich kenne mich mit dem Universum und den einzelnen Spielen da aber echt nicht gut aus. Ähnlich uninteressant für mich war die Ankündigung von Miitopia für Switch. Ich finde die Miis nicht interessant genug, als dass ich mir jetzt welche für ja, erstelle und möchte, dass irgendwie ein ganzes Spiel nur mit Miis dargestellt wird. Selbst wenn es ein Rollenspielabenteuer ist, da habe ich eigentlich wenig Lust drauf. Bei dem Spiel handelt es sich dann auch nur um einen HD-Port des 2017er 3DS-Titels Miitopia. Aber auch diesen ignorierte ich damals gekonnt. Ich kann also wenig zu der Story, Humor oder den rundenbasierten Kämpfen sagen. Ich weiß nur, Metacritic von 67 war damals für das 3DS-Ableger nicht toll. Und ich bezweifle jetzt, dass die Switch-Fassung da jetzt viel besser abschneiden wird, weil ich glaube auch nur, dass das mehr oder weniger ein HD-Port sein wird. Und fertig, jedenfalls ist die Veröffentlichung für den 21. Mai geplant. Animal Crossing New Horizons bekommt anlässlich des ausklingenden Mario-Geburtstagsjahr noch ein kostenloses Mario-Cosmetics-Paket, verschönert eure Insel also mit allerlei Gegenständen aus dem Mario-Universum oder lauft mit Mario, Luigi oder Peach-Kostümen umher. Das ist sicherlich ganz, ja, ist einfach ganz nett, wird mich aber auch nicht dazu motivieren, nochmal Animal Crossing anzumachen. Wirklich umgehauen hat mich aber die Ankündigung von Project Triangle Strategy. Es erinnert optisch auf den ersten Blick an Octopath Traveler, nutzt ja auch die selbe Engine und wird vom selben Team gemacht. Vom Gameplay ist es aber eher Final Fantasy Tactics und was habe ich diese Reihe geliebt. Final Fantasy Tactics Advance fesselte mich 2003, 2004 an den Game Boy Advance und 2008 spielte ich unzählige Stunden Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift auf dem Nintendo DS. Das Modul habe ich auch heute immer noch. Das war leider auch das letzte Spiel dieser ganz glorreichen Reihe und dass ich nun auf der Switch einen geistigen Nachfolger erhalten werde, der 2022 veröffentlicht wird, ist ein kleiner Traum für mich. Auch in Project Triangle Strategy, übrigens ist nur der Arbeitstitel des Spiels, geht es darum, in den rundenbasierten Kämpfen die eigenen Einheiten korrekt zu positionieren, denn auf höher gelegenen Terrain hat man eine bessere Angriffsreichweite und somit einen Vorteil. Dann Gegner flankieren, elementare Kettenangriffe verziehen, so kann man irgendwie am Eis durch Feuer zu schmelzen bringen und dann entsteht Wasser und das kann man per Blitz dann quasi elektrisieren und wenn Gegner drin stehen, dann kriegen die halt Elektroschocks, also das ist eine ganz schöne Systematik. Das Ganze wird dann verpackt in einer epischen Story, wo es um einen Krieg dreier Nationen, um begrenzte Vorkommen von Salz und Eisen geht, gewürzt mit Dialogen und Entscheidungen, die das Spiel direkt beeinflussen. Und fertig ist mein neuer Most Wanted 2022, zumindest einer davon. Einzig die Technik macht mir Sorgen, da das Spiel auf einem modernen TV nicht mehr gut aussieht, sondern unscharf. Woher ich das weiß? Nun, ich spiele die Demo, die man direkt nach der Präsentation im eShop runterladen konnte. Mit Knockout City kommt ein Multiplayer-Arena-Shooter von EA am 21. Mai auf den Markt, mit dem Kniff, dass es im Kern um ein Völkerballspiel handelt, eigenen Charakter anpassen und dann im Knockout City Gegner mit Trickwürfen und koordinierten Teamwork ausschalten. Kann irgendwie interessant sein, sah spaßig aus. Ja, probiert's dann aus oder so. World's End Club ist von den Machern von Danganronpa und Zero Escape und das merkt man auch. 12 Schüler, die als Go-Getters Club bekannt sind, unternehmen eine Klassenfahrt, als sie von einem Meteoriteneinschlag überrascht werden und dann anschließend in einem Unterwasservergnügungspark landen. Ihr merkt, das ist verrückt alles und das passt halt zu den Machern. Ziel des Spiels ist es, zurück nach Tokio zu kommen. Es steht also eine Reise quer durch Japan an. Für mich ist das Genre ein bisschen uninteressant, weil es schon sehr viele Visual Novels Anleihen hat. Immerhin gibt es auch kleinere 2D-Jump'n'Run Passagen und auch sonstige Gameplay-Auflockerungen. Optisch macht es einen guten Eindruck und bis zum 28. Mai ist ja auch nicht mehr so lange hin. Hades bekommt einen physischen Release inklusive Download-Codes für den Soundtrack und ein 32-seitiges Heftchen mit was so irgendwie als Charakterkompendium, Artbook oder sowas dient. Und natürlich ist das Spiel auf Modul enthalten. Diese Retail-Fassung kommt am 19. März in den Handel. Das ist also in den Handel, ist also für Sammler bestimmt interessant. Am 10. Juni erscheint eine Ninja Gaiden Collection mit Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3, Razor's Edge für die Switch, und das Ganze heißt dann Ninja Gaiden Master Collection. Echte Action-Klassiker werden hier also geboten mit einem nicht zu unterschätzenden Schwierigkeitsgrad. Also ich glaube, ich habe noch keinen Ninja Gaiden durchgespielt. Die waren mir alle immer zu schwer. Dann gab es noch ein paar kleinere Updates. Also es erscheint jetzt ein Erweiterungspass für Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Man sah einen neuen Trailer zu Bravely Default 2 und Ghost and Goblins Resurrection, aber beide Spiele erscheinen ja Ende des Monats. Dann fand ich erfreulich, dass Saga Frontier Remastered angekündigt wird und schon am 15. April für Switch erscheinen wird. Das ist noch so ein PlayStation 1 Klassiker, der niemals in Europa erschienen ist. Dafür 1997 und 98 in Japan bzw. den USA. Wollte ich auch immer spielen, konnte ich aber bislang nicht. Hier stört mich aber beim Remaster, dass die Charaktere auch in HD weich gezeichnet sind. Mir unerklärlich, wieso es Square Enix beim Legend of Mana Remaster richtig macht und die Figuren verpixelt lässt und dann hier alles glatt bügelt. Seltsam und mindert tatsächlich auch ein bisschen meine Vorfreude, weil ich jetzt finde, das sieht nicht mehr so gut aus. Zwei besondere Ankündigungen gab es dann auch noch. Wir mussten zwar leider auf Neuigkeiten zu Breath of the Wild 2 verzichten, dafür kündigte man die Legend of Zelda Skyward Sword HD an, was mich sehr freute. Ich finde, dass das Spiel etwas zu schlecht wegkommt bei vielen Fans. Ja, die ständigen Tutorials nervten und dass ein Bosskampf mehrmals recycelt wurde, plus nervendes Backtracking, das sind alles legitime Kritikpunkte. Aber insgesamt hatte ich spielerisch durchaus meinen Spaß und auch nie zuvor wurde so viel Wert auf eine gut erzählte Geschichte gelegt innerhalb des Zelda-Universums. Ich bin also sehr gespannt, ob es noch weitere Quality-of-Life-Änderungen geben wird. Die Steuerung per Joy-Cons soll noch flüssiger und intuitiver sein als damals mit der Wii Remote. Nun kann man auch mit zwei Joy-Cons spielen, wovon einer dann eben das Schild und der andere das Schwert abbildet. Und um auch die Spieler glücklich zu machen, die Bewegungssteuerung durchfinden, ist nun auch eine Bedienung per Knopfsteuerung möglich. Folglich kann auch dieses Spiel im Handheld-Modus oder auf der Switch Lite gespielt werden. In dem Falle nutzt man den rechten Analogstick für die Schwertbewegungen. Das zum Thema: Es sei nie möglich, Skyward Sword mit herkömmlicher Steuerung zu spielen, wie es damals immer hieß, so zu Wii U-Zeiten oder irgendwie sowas, als manche auch schon ein HD-Remaster forderten. Das Spiel wird dieses Jahr 10 Jahre alt und hat daher eine ultimative Edition verdient. Ich weiß noch, wie ich damals auf der Gamescom einen Termin bei Nintendo hatte und Skyward Sword spielen konnte. Ach, da hatte ich echt viel Spaß und ich habe irgendwie vergessen, Fragen zu stellen, weil ich nur gespielt habe. Also ich hatte wirklich Spaß gehabt mit dem Spiel. Am 16. Juli erscheint nicht nur das Spiel, sondern auch Joy-Cons im Skyward Sword Design, die separat in den Handel kommen. Muss man sich wahrscheinlich wieder drum kloppen, um die vorbestellen zu können. Ja, also deswegen, das ist ein ganz schönes Paket. Die letzte Ankündigung der Show war dann aber Splatoon 3 und das ärgerte mich fast, denn der Trailer wirkte zu Beginn, als würde man mit den Splatoon-Figuren ein neues Genre erschließen, vielleicht sogar ein Rollenspiel machen, aber schließlich war es einfach nur in Anführungszeichen Splatoon 3, welches 2022 erscheinen wird. Hat mich ein bisschen gewundert, dass das jetzt so früh angekündigt wird, zumal man auch nur ein paar Sekunden Gameplay sah und das sah eben aus wie Splatoon. Ich spiele selber ja die Reihe ja eigentlich nur wegen den Singleplayer, denn auch gerade Teil 2 hat mit der Expansion den sehr stark erweitert und verbessert und ich hoffe, dass diese Richtung beibehalten wird. Was mache ich jetzt als Fazit dieser Direct? Wie fühle ich mich? Also ich finde, das ist so gemischt alles gewesen. Mir fehlten die Spiele von Nintendo selbst, die auch noch 2021 erscheinen. Mario Golf war im Prinzip das einzig wirklich neue Spiel von Nintendo, was für dieses Jahr angekündigt wurde. Famicom Detective Club, Miitopia und Skyward Sword sind ja alles in Anführungszeichen nur Remaster oder Remakes. Die 2022 Ankündigung von Splatoon 3 ist für mich überraschend, da ich jetzt noch nicht so früh mit einem Nachfolger gerechnet habe. Aber um das besser einschätzen zu können, müsste ich mehr Gameplay sehen. Die Dritthersteller porten oft alte Spiele, die ich schon auf anderen Systemen spielte, teils schon vor 7 Jahren, wie im Falle von Tales of the Borderlands. Freue mich aber für jeden, der nur eine Switch besitzt und nun endlich Outer Wilds oder Fall Guys genießen können wird. Die Remaster von 20 Jahren alten Klassikern wie Legend of Mana oder Saga Frontier begrüße ich dagegen sehr. Es ist immer wieder gut, wenn man dadurch vielleicht neuen Spielern die Möglichkeit gibt, auch endlich mal sowas spielen zu können. Und mit Neon White, DC Superhero Girls, Knockout City kommen ja auch aktuelle Spiele für die Switch. Mein Highlight war dann aber wohl wirklich Project Triangle Strategy. Ladet euch einfach die Demo runter und schaut, ob es euch gefällt. Im Prinzip war ja jetzt hier auch für jeden was dabei. Eine ganz solide Show, wo vielleicht aber so die ganz großen Überraschungen gefehlt haben. Positiv ist jedenfalls, dass Nintendo noch nicht alle Karten für dieses Jahr aufgedeckt hat und es deswegen noch richtig spannend werden kann. Und wir werden hoffentlich die nächsten Wochen und Monaten noch überrascht. Und im Sommer ist ja wieder eine E3, also vielleicht, also müssen wir dann sehen. Von daher, da wird noch viel kommen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, euer Thomas.